Neben mir steht jetzt eine der wichtigen Personen des Festivals. Es gibt viele wichtige Personen, aber ohne die Juroren und Jurorinnen wäre so ein Festival natürlich auch nicht möglich. Und einer, der dazugehört und sich gut auskennt in Sachen Filme auswählen, ist Ralf Schenk. Und der steht mir jetzt gegenüber. Hallo.
Hallo, grüße Sie.
Wir müssen vielleicht mal ganz kurz sagen, natürlich dürfen wir nichts verraten, das ist ja ein Geheimnis. Sie dürfen auch danach, glaube ich, nicht drüber sprechen, wie es zu der Entscheidungsfindung kam, oder darf man das beim Glas Rotwein dann später in 4 Wochen mal tun?
Naja, man darf danach natürlich auch nicht im Detail darüber sprechen, wie es zu der Entscheidungsfindung kam. Man darf nicht sagen 2-3 oder 2-1 oder wie auch immer, aber man kann schon ein bisschen plaudern, welche Filme in die engere Wahl gekommen sind und warum dann letzten Endes doch der Hauptpreisträger den Hauptpreis bekommen hat. Er kriegt ja auch eine Würdigung, das heißt, es wird ja auch verschriftlicht und insofern kann man schon darüber reden.
Das macht ja auch Spaß und das Diskutieren selbst auch. Wir wollen mal so ein bisschen reinschauen, wie das eigentlich passiert, dass man Juror wird. Sie sind ja in dem Sinne erfahren, denn Sie gehören, habe ich gelesen, mit zur Auswahljury der Berlinale. Also die Filme, die dann im Wettbewerb oder in anderen Sektionen laufen, die müssen ja vorher alle gesichtet werden. Und das machen Sie ja schon seit 14 Jahren oder so. Insofern wissen Sie Bescheid. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, wie Sie jetzt nach Leipzig gekommen sind und hier Juror geworden sind.
Wie bin ich Juror in Leipzig geworden? Also Leipzig ist ja schon im Prinzip ein Festival, das ich seit meiner, jetzt hätte ich beinahe gesagt, späten Kindheit besuche. Ganz so ist es nicht, seit meiner frühen Jugend, sagen wir mal. Das erste Mal bin ich nach Leipzig gekommen, 1974, da war ich 18. Und da wurde ich geschickt von meiner Zeitung, also von einer Zeitung aus dem Bezirk Suhl damals, die gerne die Berichterstattung haben wollte von mir. Ich war damals ein ganz junger, noch nicht mal Student, sondern einfach nur ein filminteressierter junger Mensch, der gelegentlich Filmkritiken geschrieben hat. Und ich durfte nach Leipzig fahren und durfte von der Doc-Filmwoche, so hieß es ja damals, berichten. Das war ein ganz schönes Erlebnis, weil ich habe damals hier auf den Gängen noch solche legendären Figuren wie Alberto Cavalcanti kennengelernt, den großen brasilianischen Dokumentarfilmregisseur. Das heißt, ich habe ihn gesehen, habe das Namensschild gesehen, wusste, wer er ist, hatte, glaube ich, 1 oder 2 Filme von ihm gesehen, bin schnurstracks auf ihn zugesteuert und habe ihn um ein Interview gebeten, das er mir auch gegeben hat, in gestoppeltem Englisch von beiden Seiten. Das Interview ist dann sogar auch gedruckt worden, und zwar in der Fachzeitschrift Film und Fernsehen. Das war für mich also ein früher Höhepunkt meines journalistischen Schaffens. Das war Leipzig 1900, ich glaube, es war sogar 73.
Und haben Sie jetzt noch diese Zeitschrift mal kurz zwischengefragt, bevor wir weiter Ihren Leipzig-Weg beschreiten?
Die Zeitschrift?
Ja, da, wo es abgedruckt wurde, hebt man sich dann sowas auf? Ist ja etwas Besonderes.
Die Zeitschrift hebt man sich natürlich auf. Ich habe die ganzen Jahrgänge von Film und Fernsehen noch, weil ich habe dort später auch als Redakteur gearbeitet. Also das hebt man sich natürlich auf. So, und ich will das kurz machen. Leipzig hat mich dann mein ganzes Leben im Prinzip begleitet. Ich habe in Leipzig ja auch studiert. Ich bin dann immer zur Doc-Filmwoche hier natürlich als Student auch gewesen, später auch als Redakteur von Film und Fernsehen und von der Weltbühne. Und ich bin dann als 2003, glaube ich, Klaas Danielsen hier Festivaldirektor geworden ist, bin ich von ihm gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, in der Auswahljury mitzumachen, und habe dann auch in der Auswahljury von Leipzig schon mitgemacht, 4 oder 5 Jahre lang. Das war eine schwierige Arbeit und ist es, glaube ich, auch bis heute geblieben, weil wenn man sich 2000 Dokumentarfilme im Sommer angucken muss, es ist ja immer die Sommerzeit, in der hier die Auswahl betrieben wird, so zwischen Mitte Juli und Ende August, alle anderen Leute gehen baden und die Auswahljury des Leipziger Festivals guckt in dunklen, abgedunkelten Räumen bei 30 bis 40 Grad jeden Tag 60 Dokumentarfilme, damals noch auf Video, also VHS, heute inzwischen auf DVD. Das war schon hartes Brot, aber es hat auch Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gesehen, viele politische Filme auch und viele künstlerisch herausragende Filme. Also das heißt, ich bin Leipzig treu geblieben und jetzt nach so vielen Jahren Leipzig bin ich auch das erste Mal gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, in einer Jury mal mitzuarbeiten.
Und das ist ja doch ein bisschen was anderes als bei der Vorauswahl. Das ist natürlich auch wichtig und toll, weil man sozusagen da den ersten Schritt, die Weichen stellt. Aber jetzt sozusagen dann während des Festivals die Filme zu schauen, ist ja nochmal was anderes. Vielleicht können Sie mal beschreiben, wie das ist, weil es gibt ja Jurykollegen, man lernt sich kennen. Wie läuft das alles ab?
Ja, naja, diese Jury, die den deutschen Wettbewerb zu besichtigen hat, in der bin ich ja, die ist klein. Wir sind 3 Menschen, 2 Frauen, 1 Mann. Die beiden Frauen kannte ich schon. Das ist einmal eine österreichische Kollegin, die Brigitte Meyer, die für ein filmhistorisches Institut und einen filmhistorischen Verlag arbeitet. Cinema kenne ich schon lange, auch von Begegnungen in Wien und in Graz bei der Diagonale. Wir haben auch schon zusammen Retrospektiven gemacht in Graz. Also insofern überhaupt keine Schwierigkeit, sich kennenzulernen und zusammenzuarbeiten. Die zweite Kollegin, Helene Hegemann, ist eine Autorin, Schriftstellerin, Autorin, die jetzt ihren, ich glaube, dritten Roman herausgebracht hat. Eine sehr junge Kollegin, die kenne ich auch, weil sie hat für die DEFA-Stiftung in einer Jury mitgearbeitet in diesem Jahr, und zwar bei der Berlinale für den Heiner-Karo-Preis, den die DEFA-Stiftung auf der Berlinale verleiht. Und da ich der Vorstand der DEFA-Stiftung bin, hauptberuflich, hatte ich sie da auch schon kennengelernt. Und so ist die Zusammenarbeit hier in Leipzig total einfach, weil wir waren alle schon per Du und wie gesagt, kannten uns vorher.
Und der Tagesablauf ist dann so, das muss man ja den Leuten erklären, den Filmfans und Hörern und Hörerinnen, dass hier ja die Zeitschiene, die früheste, kann schon 9.30 Uhr mal losgehen und die späteste dann so gegen 22 Uhr oder noch ein bisschen später. Also man stellt sich den Wecker, vielleicht können Sie kurz mal den Tagesablauf beschreiben, und dann trifft man sich vorher nochmal mit den Jurymitgliedern, oder wie läuft es genau ab?
Also man guckt natürlich nicht den ganzen Tag, man hat schon Zeit, morgens in Ruhe zu frühstücken im Hotel. Dann geht man gemeinsam ins Kino oder auch einzeln ins Kino, ist ganz egal. Guckt den ersten Film früh um 10, aber auch nicht jeden Tag. Dann ist eine etwas längere Pause, Schaffenspause. Da kann man durch die Stadt streifen, sich mit Freunden treffen oder in die Buchhandlungen gehen, mal gucken und sich in die Sonne setzen, wenn sie scheint, und was auch immer machen, ein bisschen lesen. Und dann ist das Hauptjuryprogramm am Abend. Das heißt, man guckt sich dann um 19.45 Uhr und 22 Uhr, 22.15 Uhr dann nochmal einen Film an. Also meistens sind es 3 bis 4 Filme am Tag, die man gucken muss. Insgesamt haben wir in der deutschen Jury 12, 13 Filme zu sehen. Das ist Langfilme zu sehen. Da kommen nochmal 12, 13 Kurzfilme dazu. Das ist ein überschaubares Programm. Es gibt auch Jurys, die wie bei der Berlinale manchmal 20, 22 Filme sehen müssen. Das ist dann schon erheblich schwerer. Wir gucken die Filme zwischen Dienstag und Donnerstag. Also Donnerstag ist der letzte Tag dann an 3 Tagen und am Freitag wird geredet.
Sie haben schon gesagt, ich wollte Sie nicht unterbrechen, Sie haben schon gesagt, eine kleinere Jury ist es ja jetzt als zum Beispiel bei der Berlinale, 3 Leute, eigentlich ja ideal, ungerade Zahl. Also da können Sie vielleicht auch mal ein bisschen erzählen, wenn Sie diskutieren, Sie dürfen ja nicht ins Detail gehen. Aber ist es dann hilfreich, so eine ungerade Zahl wie die 3 zu haben, weil im besten Falle steht es 2-1 für irgendeine Sache und man kommt vielleicht schnell zu einer Entscheidung?
Also am günstigsten wäre es natürlich, wenn man 3-0, ein Ergebnis 3-0 herausbekommt. Ach, das werden wir auch schaffen. Also ich denke schon, dass wir uns einigen werden. Zur Not 2-1. Ich denke aber, das kriegen wir hin. Also wir sitzen ja meistens zusammen während der Filme und wir gehen eigentlich auch aus jedem Film raus und reden nach jedem Film schon mal über den jeweiligen Film und merken auch, wo sind die Vorlieben und wo sind die Tendenzen und welcher Film hat uns allen dreien schon mal gut gefallen und welcher nicht so und wo gibt es Unterschiede und wo gibt es Differenzen, und eigentlich schälen sich schon nach jetzt 2,5 Tagen schälen sich schon Favoriten heraus, aber ich werde jetzt den Teufel tun und werde hier irgendwas erzählen.
Ich werde den Teufel tun und nachfragen, aber vielleicht bleiben wir mal so allgemein, haben Sie dann wie so Listen, dass man so Kategorien hat, dass man so achtet auf Kameraführung, Schauspielführung, oder ist das eher intuitiv und man diskutiert, und also wie kommt das, ist das kategorisiert in irgendeiner Form oder ist das eher so, ich will mal sagen, aus dem Bauch heraus?
Schauspielführung fällt ja schon mal weg, weil es Dokumentarfilme sind.
Aber ein Szenarium gibt es, sagt man mal so schön.
Ja, nee, war auch bloß ein Spaß. Wir machen uns während des Films, ich mache mir während des Films Notizen. Ich schreibe mir dann schon mal auf, was ich besonders gut finde, damit ich es dann auch nicht vergesse nach so vielen Filmen. Oder auch, wo ich dramaturgische Schwachstellen des Films sehe. Unter anderem auch deswegen, weil wir ja für die Jury Begründungen auch was Schriftliches anfertigen müssen. Da ist es schon mal gut, wenn man sich ein paar Notizen gemacht hat. Wir vergeben ja insgesamt 3 Preise. Wir vergeben den Preis für den besten Langfilm im deutschen Wettbewerb, für den besten Kurzfilm im deutschen Wettbewerb, und dann vergeben wir noch den Preis der DEFA-Stiftung, der ja auch mit 4.000 Euro dotiert ist. Also insofern müssen wir 3 Filme auswählen, die dann unsere Preise kriegen. Und die anderen machen das ähnlich, das beobachte ich dann schon. Die gucken, schreiben dann auch so, machen sich dann auch so ihre Notizen. Wir haben keine Kategorisierung, also ich habe keine Kategorisierung. Ich schreibe jetzt nicht Regie, hervorragend, Kamera, gewöhnungsbedürftig oder so. Also ich habe meine Kategorien im Kopf. Also ich weiß, was ich für, was ich bei Dokumentarfilmen schätze und was ich nicht so sehr mag, wo ich Schwierigkeiten habe, zum Beispiel immer wieder ist dieses Reenactment, das mag ich nicht. Beim künstlerischen Dokumentarfilm, das ist was anderes. Bei der Fernsehdokumentation, das ist ja sowieso was anderes, eine andere Gattung. Dort kann man von mir aus Reenactment mit Schauspielern machen, so viel man will, aber beim künstlerischen Dokumentarfilm mag ich das nicht so sehr. Ist hier auch noch nicht vorgekommen im deutschen Wettbewerb, habe ich noch nicht gesehen. Und hier gibt es Kategorien und Tendenzen und Sachen, die einem halt über die Jahre als wichtig erscheinen oder als nicht so wichtig erscheinen, und danach rüttelt sich das am Ende in dem letzten Gespräch, glaube ich, ganz gut zusammen.
Reenactment, Sie haben es im Grunde schon erklärt, aber heißt nachgestellte Szenen, also dass dann nochmal ein Erich Mielke auf den Tisch haut und sagt, Erich, so kann es nicht weitergehen. Das wäre so ein klassisches Reenactment. Und ich höre raus, Sie sind dann der mit dem Leuchtkugel, den Leuchtkugelstift. Kann man, wenn Sie mitschreiben, haben Sie dann sowas zum Leuchten, oder wie machen Sie das?
Ich habe zwar einen Leuchtkugelstift, aber den benutze ich nicht, weil ich finde, Leuchtkugelstift im Kino lenken meine Nachbarschaft vom Film ab. Und da ich auch selbst nicht abgelenkt werden möchte vom Film, ich bin übrigens auch ein Gegner von Popcorn im Kino, weil knisternde Popcorn-Tüten und knabbernde Popcorn-Menschen hinter und neben mir kann ich auch nicht leiden. Okay, das ist aber jetzt, ist halt so, ich kann es nicht ändern. Und Leuchtstifte mag ich auch nicht. Also insofern lasse ich meinen Leuchtstift dann in der Hosentasche.
Es ist ja immer schwierig, wenn man so durch die Zeit geht. Sie haben gesagt, 74, 73, das erste Mal in Leipzig gewesen, dann ab 2004 unter Cluster Nielsen wieder mitgemacht, jetzt wieder da. Kann man sowas wie Trends erkennen? Ich frage mich, ob es sowas gibt, aber dass man zumindest sagen kann, in den letzten 40 Jahren sind die Filme schon schneller geworden oder mehr Tabuthemen werden angesprochen. Weiß ich nicht, ob es sowas gibt.
Also natürlich sind die Filme in den letzten 40 Jahren viel schneller geworden, logischerweise. Also die Sehgewohnheiten haben sich geändert. Es gibt natürlich immer noch die langsamen Dokumentarfilme, die Dokumentarfilme, die einen auf Zeitreisen mitnehmen, Entschleunigungen mitnehmen. Und das finde ich auch schön, dass man sich im Kino dann nochmal zurücklehnen kann und sich der Entschleunigung hingeben kann. Ist eine tolle Sache. Ob Tabus gebrochen werden, klar, natürlich, damals wurden schon Tabus gebrochen, heute werden auch wieder Tabus gebrochen, obwohl Tabus werden ständig gebrochen. Also das ist, kann man ganze dicke Bücher drüber schreiben. Die Filme sind durch die Digitalisierung oder durch das digitale Material sind sie natürlich ganz anders geworden. Früher, als man noch auf Film gedreht hat, musste man mit dem Material sorgsam umgehen. Da konnte man nicht 60 Stunden drehen, um dann eine Stunde am Ende rauszukriegen. Das ging nicht. Da hatte man ein Schnittverhältnis von 1 zu 4 oder 1 zu 5 oder 1 zu 7. Heute hat man ein Schnittverhältnis manchmal von 1 zu 100. Das sieht man den Filmen auch manchmal an, dass einfach viel zu viel Material da gewesen ist und man am Ende in dem Material versunken ist und gar nicht mehr wusste, was man eigentlich zum Schneiden nehmen sollte. Aber das sind alles Geschichten, die müsste man an den einzelnen Filmen genauer beschreiben und genauer ergründen. Also ja, es gibt viele neue Tendenzen in den 40 Jahren. Es wäre auch schlimm, wenn das nicht der Fall wäre.
Gibt es so Dokumentarfilme Ihres Lebens? Das klingt jetzt etwas pathetisch, aber gibt es das?
Also natürlich gibt es diese ungewöhnlichen Filme immer wieder. Auch in Leipzig habe ich die gesehen, von Michael Romm, Der gewöhnliche Faschismus gehört dazu. Ein ganz großer Film, der in Leipzig auch immer wieder im Programm gewesen ist. Für mich gehört aber genauso dazu ein Film, den ich auch hier in Leipzig gesehen habe, Behinderte Liebe von Schweizer Regisseuren, der hier auch mal die Goldene Taube, glaube ich, gewonnen hat über Liebe zwischen Behinderten, wie der Titel schon sagt. Für mich gehört dazu ein solch außergewöhnlicher Film, der hier mal im Nachtprogramm lief, wie Koyaanisqatsi. Toller Film. Gleichzeitig gehört für mich dazu ein solcher Film wie Geschichte über den Wind von Joris Evans. Sein letzter großer Film, eine philosophische Parabel über das Vergehen von Zeit, über Leben, über Tod, über das Sterben, über das Vergehen auch von Biografien, von Leben, von Menschen. Alles tolle Filme und alles Filme, die es wert wären, auch von einem jungen Publikum immer wieder gesehen zu werden. Und ich entdecke hier in Leipzig, aber auch woanders, jedes Jahr eigentlich immer wieder ein, zwei Filme, die in diesen Kanon der großen Filme durchaus aufgenommen werden könnten. Und das ist eine große Freude, weil der Dokumentarfilm lebt und der Dokumentarfilm hat ganz sicher eine Zukunft.
Das ist ja ganz beruhigend zu hören, dass man also auch sagen kann, auch dieses Jahr nimmt man was mit und was bleibt auch. Und meine Schlussfrage jetzt, weil im Programmheft steht drin, mit 17 schrieb er seine erste Filmkritik. Da muss ich natürlich nochmal fragen, wissen Sie noch den Film bestimmt?
Ja, das war der Film Wolz, Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten von Günter Reisch. Und Drehbuch Günter Rücker, das war ein DEFA-Film, der im Januar 1974 gestartet ist. Ich hatte von dem historischen Vorbild dieses Films, Max Hölz, überhaupt keine Ahnung, mit 17. Trotzdem habe ich mich hingesetzt und habe versucht, eine dem Film angemessene Kritik zu schreiben, die auch gedruckt worden ist und die dann später sogar Günter Reisch mir gesagt hat, dass er sie gelesen hat und dass er sie ganz gut fand. Ich habe sie auch gelesen und habe gemerkt, viel später habe ich gemerkt, naja, da hättest du doch noch ein bisschen warten müssen, bis du wirklich in die Tiefen der Geschichte tatsächlich hättest einsteigen können. Aber sie ist da 1974 im Januar im freien Wort Suhl. Übrigens habe ich in Leipzig mal einen Regisseur getroffen aus München, den ich interviewt habe, der mich beim Vorstellen meiner Person, als ich gesagt habe, ich komme vom freien Wort in Suhl, tatsächlich gefragt hat, freies Wort, gibt es denn das in der DDR auch? So war das.
Ralf Schenk, ich bedanke mich für das Gespräch, Jurymitglied beim Deutschen Wettbewerb. Wir sind gespannt, wie Sie sich am Ende dann zu dritt entscheiden werden.